Willkommen zum CodeMinds Podcast. Hier bekommst du Interviews, Stories und Hintergrundwissen zur Web- und App-Entwicklung. Präsentiert von HX Code.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Episode des CodeMinds Podcast. Mein Name ist Stefan Urbanski und ich bin der Inhaber der Softwareagentur HX Code.
Mein Name ist Janu und ich bin Entwickler bei HX Code und ich begrüße euch als Co-Moderator. Hallo.
Hallo. Und als Gast begrüßen wir heute den Mystad.
Hallo Stefan.
Hallo. Wir möchten heute mit dir über Tailwind CSS sprechen. Aber bevor wir einsteigen, Mystad, magst du dich kurz vorstellen?
Ja, gerne. Ich heiße Mystad. Ich komme aus der Türkei und wohne seit ungefähr 12 Jahren in Deutschland. Und ich arbeite als Full-Stack-Entwickler bei Krawall und Wunder hier in Dresden.
Ja, wollen wir doch gleich mal ins Thema einsteigen. Zunächst mal für die Leute, die Tailwind CSS noch gar nicht gehört haben oder gar nicht kennen, was das ist. Was ist Tailwind CSS eigentlich genau?
Ja, Tailwind CSS ist eine Utility-First CSS-Framework. Das heißt, Tailwind CSS stellt Utility-Klassen zur Verfügung, die vordefiniert sind und die kann man nutzen, schnell und relativ einfach eigene Designs zu erstellen. Und diese Utility-Klassen sind, was man von CSS kennt, Margin, Padding, Display, also eigentlich alles Mögliches. Und Tailwind hat so eine Syntax entwickelt. M steht zum Beispiel für Margin. Und P steht zum Beispiel für Padding. Und Display Flex ist zum Beispiel ganz deutlich einfach nur Flex. Oder Display Grid ist einfach nur Grid. Und ja, hauptsächlich Tailwind CSS ist eine Utility-First CSS-Framework.
Okay. Mystad, wie startet man mit Tailwind in einem Projekt, zum Beispiel ein Node-Projekt?
Bei einem Node-Projekt kann man ganz einfach mit NPM oder Yarn installieren und Tailwind hat dazu auch eine umfangreiche Dokumentation. Je nach welcher Package Manager man nutzt, kann man Tailwind einfach über das CLI installieren oder es gibt auch die Möglichkeit, Tailwind mit unterschiedlichen Frontend-Frameworks zu nutzen, zum Beispiel Nuxt.js oder Nest.js. Die findet man auch auf der Dokumentationsseite von Tailwind.
Würdest du sagen, dass man als Anfänger da mit Tailwind CSS gut klarkäme, wenn man jetzt beispielsweise noch gar nicht so viel Erfahrung mit Styling hat? Oder sollte man doch ein bisschen mehr CSS-Wissen mitbringen? Also würdest du sagen, das ist anfängerfreundlich oder geht es eher Richtung Experten-Tools sozusagen?
Ich finde persönlich, man soll schon in der Lage sein zu verstehen, was diese Utility-Klassen überhaupt machen. Aber auf der anderen Seite, es ist relativ schnell mit Tailwind. Also man kann halt relativ schnell einen Prototyp erstellen und dadurch kommt man vielleicht am Anfang zu Ergebnis schneller. Und vielleicht ist es ein guter Anfang für Anfänger in dem Sinne. Aber ich persönlich würde sagen, dass man erstmal CSS gründlich verstehen soll, was diese Utility-Klassen überhaupt machen oder wie CSS überhaupt funktioniert. Mhm. Und erst danach vielleicht mit Tailwind CSS Wissen vertiefen quasi.
Ja, das kann ich nur bestätigen. CSS, es gibt verschiedene Konzepte in CSS. Du hattest Flex erwähnt oder verschiedene Layout-Sachen wie Box-Layout und so weiter. Das sollte man alles kennen. Man sollte wissen, was Margin ist, was Padding ist und so weiter. Aber zu den Tailwind-Klassen. Du hattest gesagt, mit M oder mit P legt man Margin oder Padding fest. Wie lege ich denn nun fest, wie groß Margin oder Padding sein soll?
Genau, Tailwind hat auch dafür unterschiedliche Werte, wie zum Beispiel P-1, P-2, P-1,5. Diese Werte kann man auch auf der Dokumentationsseite sehen, was die halt eigentliche Größen sind, aber die arbeiten meistens mit RAM, das heißt Root Element. Also wenn dein Root Element 16 Pixel ist, P1 heißt eigentlich 16 Pixel. Also diese Abstufungen sind auch dann auf der Dokumentationsseite zu sehen und zu finden.
Also kann man dann auch seine eigenen Einheiten definieren oder ist es dann vorgegeben, wie viel Abstand ich zum Beispiel haben möchte? Oder kann man auch Pixel oder sowas in der Richtung festlegen?
Das kann man auf jeden Fall machen. Tailwind hat die eckigen Klammer-Syntax. Zum Beispiel, wenn man P- eckige Klammer auf und dann 50 Pixel, eckige Klammer zu, gibt, dann heißt das, dass man diese Wert selber festlegen kann und muss nicht unbedingt mit den Werten von Tailwind arbeiten. Ist aber natürlich eigentlich nicht empfohlen, weil man dann ganz schnell raus aus dem Designsystem kommt, was eigentlich Tailwind auch durch diesen vordefinierten Werten zur Verfügung stellt, dass man überall in seinem Projekt einheitliche Werten hat.
Okay, sehr schön. Damit hätten wir die Längenangaben, aber es gibt ja noch viel mehr in CSS. Ich denke da an die Farben. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Farben es gibt. Wie lege ich denn die Farben mit CSS fest? Oder als Beispiel, wenn du uns ein Beispiel nennen kannst, wie lege ich die Hintergrundfarbe oder die Textfarbe fest?
Genau, dafür sind auch die Utility-Klassen bei Tailwind schon vordefiniert. Für die Textfarben nutzt man einfach Text minus. Und dann hat Tailwind eigene Farben wie Indigo, Blue, Black, Gray. Und die sind auch vordefiniert. Und die kann man auch mit diesem Syntax nutzen. Für Hintergrund zum Beispiel nutzt man BG minus Black zum Beispiel oder BG minus White. Und Tailwind hat auch Abstufungen von 100 bis 900. Das heißt, in jede Farbpalette gibt es 9 Abstufungen. Und die sind meiner Meinung nach sehr gut definiert bei Tailwind. Das ist ja von einem Designer explizit für diesen bestimmten Grund gemacht, dass man eigentlich bei dem Projekt nicht viel über die Farben nachdenken soll, sondern man kann einfach diese Farbpalette nehmen und die Abstufungen nutzen und die funktionieren relativ gut. Also wer beispielsweise Text minus Orange minus 700 eine Farbabstufung von Orange auf 700.
Da gibt es auch bestimmt die Möglichkeit, meine eigene Farbpalette anzulegen oder zu sagen, ich hätte gerne genau von dieser Farbe und diese und die Abstufungen als Thema sozusagen, also seine eigenen Themes kann man da mit Sicherheit auch definieren. Ne?
Genau, auf jeden Fall. Man hat die Möglichkeit, die Farbkonfiguration zu ändern, beziehungsweise auch andere Konfigurationen von Tailwind. Da kann man über Tailwind-Config dann eigene Farbpalette an. Und wie wir schon davor besprochen haben, man kann auch zwischendurch mal komplett eine andere Farbe nutzen mit dieser eckigen Klammer-Syntax. Da kann man einfach den Hexwert von der Farbe geben und das wird dann auch von Tailwind generiert.
Okay. Du hattest gesagt, Tailwind definiert schon Farbpaletten, mehrere. Das Ganze in 9 Abstufungen und ich kann dann mit Text minus Gray oder BG minus Green die Farben festlegen. Da kommt mir doch der Gedanke, wenn diese ganzen Klassen definiert sind, ist dann nicht die entstehende CSS-Datei extrem groß, wenn alle Varianten dort enthalten sind?
Eigentlich nicht, weil Tailwind generiert nur die Styles oder die Klassen, die man eigentlich nutzt. Also die haben so eine JIT-Compiler, also Just-in-Time. Das heißt, bei der Entwicklung, wenn man irgendeine Utility-Klasse nutzt, das wird einmal generiert. Das heißt, das ist dann zur Verfügung gestellt. Man kann das dann überall nutzen, also wird nicht für jedes Mal ein neues Style quasi generiert in der CSS-Datei, sondern nur einmal. Ja, und dadurch entsteht keine große CSS-Datei, sondern eine sehr schmale und leistungsfähige CSS-Datei. Und das wird dann auch minimiert. Und dadurch ist es dann relativ klein eigentlich.
Heißt das, im Bildprozess wird quasi mein gesamter HTML-Code durchsucht nach den CSS-Klassen?
Genau, dieser Just-in-Time-Compiler guckt an allen Dateien, die man auch bei der Tailwind-Config definieren soll, je nach Projekt, wo Tailwind eigentlich schauen soll auf dem Template und geht durch die Class-Attribut in den HTML-Elementen und sucht die Klassen, die generiert werden sollen oder die Styles, die für die Klassen quasi vordefiniert sind.
Ja, sehr interessant, super cool. Also das heißt, man hat so eine Art kompiliertes CSS und die Möglichkeit auch genauere Angaben zum Beispiel innerhalb des Klassenattributs direkt zu machen, statt eine Klasse zu erstellen und in meinem Style-Bereich dann festzulegen. Ich glaube, ein Vorteil, den das Ganze ebenfalls hat, ist, dass direkt explizit an den Elementen selbst dran steht, wie es denn jetzt genau aussieht. Und man hat auch nicht das Problem wie bei CSS beispielsweise, dass es kann ja global auch sein. Also wenn man vielleicht Klassen von einer bestimmten Klasse ein Attribut verändert, vielleicht verändert man ja dann doch ein anderes Element irgendwo anders, was auch die Klasse benutzt und dann springt da das Design. Da kann ich mir vorstellen, dass Tailwind auch von Vorteil ist. Wie sieht es denn mit Responsive Design aus? Also gibt es da Möglichkeiten, auch eine mobile Ansicht zu bauen oder eine, die zwischen beiden Ansichten wechseln kann?
Auf jeden Fall. Tailwind ist ja ein Mobile-First CSS Framework. Also die legen sehr viel Wert drauf, dass man für alle möglichen Geräte durch diese Utility-Klassen einen Design zu erstellen. Und dafür gibt es auch Breakpoints bei Tailwind. Also die sind auch vordefiniert, wie SM für Small, MD für Medium. Gibt es LG, XL, 2XL. Und das ist auch sehr flexibel. Das heißt, man muss nicht unbedingt mit diesen Breakpoints arbeiten. Man kann auch eigene Breakpoints definieren. Und das funktioniert mit einem Doppelpunkt-Syntax. Also wenn man keine Pseudoklasse wie MD oder SM nutzt, gilt das für alle Größen. Und sobald man sowas wie md:bg-white schreibt zum Beispiel, heißt das, ab dem Breakpoint md gelten dann diese Klassen, die man dahinter schreibt, also hinter dieser Doppelpunkt. Und damit kann man auch für alle möglichen Breakpoints eigene Klassen erstellen, das Design responsive machen. Also es ist, das ist dafür auch ist es gedacht.
Das heißt, in dem Fall, was du jetzt gerade gesagt hast, dieses Beispiel, md:bg-white, würde heißen, dass alles, was genauso groß oder kleiner ist als md, hat dann bg-white oder alles, was nur innerhalb von md lebt, hat dann bg-white. Weißt du, was ich meine?
Ja, also alles ab dem md, also alles mindestens mal angenommen 768 Pixel, wird dann Hintergrundfarbe weiß haben. Ah, okay, alles drunter ist dann.
Ah, ach so, genau. Alles, was drunter ist, ist dann nicht mehr drin. Okay, das war meine Frage.
Ja, du hattest die Doppelpunkt-Syntax erwähnt. Da kommen wir zu einem weiteren Thema im CSS-Universum und zwar zu den Pseudoklassen. Wie werden diese unterstützt? Also wenn ich zum Beispiel mit der Maus über ein Element fahre und das Aussehen soll sich dann ändern, wie bildet das Tailwind-CSS ab?
Tailwind bildet das mit dem Doppelpunkt-Syntax und Tailwind nutzt eigentlich genauso wie bei dem nativen CSS die Benennung von diesen Pseudoklassen wie Hover zum Beispiel. Also in deinem Fall wäre das Hover-Doppelpunkt, dann schreibst du dein Style oder deine Utility-Klassen. Das gilt dann halt für Hover State von einem Element. Gibt es natürlich alle andere wie Focus zum Beispiel, kann man auch nutzen. Und ja, mit diesem Doppelpunkt-Syntax arbeitet man dann mit die Pseudoklassen in CSS.
Gut, nächste Frage, die ich hätte, hat jetzt zwar nichts direkt mit Tailwind CSS zu tun, aber dürfte durchaus auch interessant sein. Was gibt es denn noch für Alternativen neben Tailwind CSS, die so bekannt sind?
Also ich kenne schon ein paar. Zum Beispiel Windy CSS ist ein Beispiel dafür. Gibt es Uno CSS und Tailwind. Also drei Beispiele kenne ich. Windy CSS zum Beispiel hatte das Just-in-Time-Compiler bevor Tailwind CSS gehabt. Also die waren eigentlich zuerst, weil die hatten diese Idee, weil früher war das so, dass Tailwind alle Utility-Klassen im Voraus generiert hat und man hat entwickelt, war alles sehr schnell, aber man musste, bevor man das zur Production-Umgebung nimmt, musste man diese Post-CSS-Befehl, heißt Purge, glaube ich, aufrufen und das hat dafür gesorgt, dass man ungenutzte CSS-Klassen oder Styles gelöscht hat und dadurch war dann halt letztendlich die CSS-Datei relativ schmal. Und Windy CSS hatte dieser Just-in-Time-Compiler entwickelt und war das dann als erste Tailwind-like oder inspiriert von Tailwind CSS-Framework, die diese Just-in-Time-Compiler hatte. Und dadurch war das natürlich sehr beliebt.
Ja, danke, Mischtat. Ich glaube, wir müssen Tailwind CSS genau abgrenzen zu UI-Bibliotheken. Mhm. Also Tailwind CSS bietet keinen Button an oder eine Karte oder eine Sidebar, eine Menübar. Das gibt es dort nicht. Es gibt lediglich die CSS-Utility-Klassen. Nun gibt es doch bestimmt darauf aufbauende UI-Bibliotheken. Wenn ich also Tailwind-Wissen habe und möchte damit UI-Komponenten bauen oder benutzen, welche Bibliotheken gibt es da? Hast du da welche in der Hinterhand?
Ja, einen zum Beispiel gibt es Headless UI, die auch von den Entwicklern von Tailwind entwickelt wurde. Das bietet allgemeine Komponenten für zum Beispiel einen Modal oder einen Dropdown oder einen Listenelement. Das ist aber komplett nicht gestylt. Das sorgt aber dafür, dass diese Komponente von Accessibility her entwickelt sind. Man kann die mit Tastatur bedienen, zum Beispiel einen Dropdown-Komponent kann man mit der Tastatur dann hoch und runter gehen. Und das ist quasi Tailwind First. Und gibt es ansonsten die Daisy UI, die auch mit Tailwind oder auf Tailwind basiert, und Next UI auch, ganz neulich eigentlich. Genau.
Next UI, kann ich selbst berichten, nutzen wir auch in unseren Projekten und haben dort den Vorteil schätzen gelernt, dass man die Tailwind-Klassen beliebig austauschen kann. Man hat also die Möglichkeit, das Design, das Aussehen der Komponenten komplett zu ändern, was in vielen Frameworks in dieser Tiefe überhaupt nicht möglich ist. Also man kann dieser Bibliothek ein komplett anderes Aussehen geben. Das macht, glaube ich, den großen Vorteil aus und beruht auf diesem Headless UI, was du erwähnt hattest. Ich hatte mal gesehen, Tailwind UI, wieder ein ganz anderes Stichwort. Ich glaube, von den Tailwind-Entwicklern, kannst du uns dazu etwas sagen?
Genau, die haben eine UI-Bibliothek entwickelt und das funktioniert eigentlich so, dass man das kaufen soll. Und dann hat man Zugriff auf die unterschiedlichen Komponenten, die mit Tailwind entwickelt worden sind. Und die haben die Möglichkeit, dass man die Komponente direkt kopieren kann und in seinem eigenen Projekt nutzen kann. Ich glaube, es gibt auch Vue und React Versionen und auch reine HTML. Also da gibt es auch Templates neben UI-Komponenten. Und es gibt Templates wie zum Beispiel eine E-Commerce-Shop-Seite oder eine Einstellungen-Seite für eine Web-App. Und mit diesen UI-Elementen haben die halt verschiedene Templates und Komponenten entwickelt, die man direkt kopieren und nutzen kann und auf seinem Vue- oder React-Projekt auch mit integrieren kann.
Ja, jetzt haben wir sehr viel Positives über Tailwind CSS bisher gesagt. Da bleibt jetzt aber auch mal die Frage noch, gibt es denn irgendwas, was dich so stört bisher? Also gibt es irgendwas, was du vermisst bei Tailwind CSS? Oder würdest du sagen, das ist ein fehlerfreies Utility-CSS-Framework?
Ich denke, wie alles, also es gibt nichts Fehlerfreies. Mhm. Deswegen finde ich, dass auch bei Tailwind manchmal, also nicht immer, aber manchmal schwierig, wenn ich in meinem Quellcode bin, sieht das manchmal viel zu viel aus. Also diese Class-Attribut in meinem HTML-Element kann manchmal sehr lang sein. Es gibt natürlich einige Lösungen dafür, die man ja, mit seinem IDE das irgendwie sortieren kann und untereinander auflisten kann oder halt eben auch komplett ausschalten kann und nur wenn man auf die Zeile geht, klappt das quasi aus. Aber das stört mich halt, weil ich möchte manchmal wissen genau, wo das Bug ist und ich muss durch diesen langen Class-Attribut, durch die Utility-Klassen gehen und versuchen, die Stelle zu finden, wo es knallt. Und dazu gehört auch, dass meiner Meinung nach ist es ein Problem, die gelöst werden kann, aber ich weiß nicht, wie schwer das ist. Und zwar die Gruppierung von Pseudoklassen. Also wenn ich in einem Datei bin oder in einem Projekt arbeite für alle unterschiedlichen Breakpoints zum Beispiel, muss ich für jeden Breakpoint jede Utility-Klasse mit Doppelpunkt-Syntax schreiben. Also für die Text, für die Background muss ich immer erwähnen MD-Doppelpunkt-Text. Black, MD-Doppelpunkt, P2 und so weiter. Und Vielleicht kommt irgendwann mal, dass man die mit einem Klammersyntax oder so gruppieren kann, dass man nur einmal MD schreibt und in den Klammern einfach alle Utility-Klassen für MD Breakpoint schreiben kann. Also das wäre für mich persönlich super, weil sonst hat man vielleicht irgendwas vergessen und muss halt suchen, was noch bei MD oder LG fehlt. Und dann sieht es natürlich dadurch auch sehr lang aus. Ne? Und ich denke, das sind so zwei Sachen, die ich bei Tailwind nicht so gut finde.
Die Klammersyntax, das würde mir natürlich ebenfalls gefallen. Das ist, wir können jetzt den Aufruf starten, ein Feature-Request zu erstellen bei Tailwind. Das finde ich eine hervorragende Idee. Man kann dieses Problem auch umgehen, indem man wirklich UI-Bibliotheken verwendet oder eigene Komponenten schreibt. Und in der Komponente sind dann die Utility-Klassen definiert, dass man dann quasi bei der Verwendung der Komponenten eigentlich gar keine CSS-Klassen mehr hat oder nur noch Änderungen vornimmt. Ja, dann vielleicht eine der letzten Fragen oder die letzte Frage. Was ist denn für dich das Killer-Feature von Tailwind CSS? Warum bist du denn so begeistert davon?
Ich finde, das Killer-Feature ist halt die Grundidee, also Utility-First CSS-Framework. Ich mag Klassen benennen gar nicht. Ich finde, das ist ein Zwischenschritt zwischen meiner Entwicklung, Prozess und Ergebnis. Und wenn das Projekt größer wird, muss man überlegen, was soll ich die Klasse nennen? Ist das ein Card? Ist das was anderes? Und man hat auch das Problem, wie Jano am Anfang gesagt hat, dass man vielleicht irgendwo ein Problem hat, bei CSS irgendeine Klasse zu ändern oder löschen oder irgendwie bearbeiten. Und bei Tailwind existiert das Problem nicht, weil das ist alles eingekapselt. Also wenn du komponentbasiert arbeitest und deine Utility-Klassen dort reinschreibst, dann werden die für diesen Fall funktionieren. Du kannst dort irgendwas löschen, das ändert dann keine andere Stelle in deine UI. Und für mich, das ist halt ein Riesenplus. Also wirklich, das vereinfacht viel in meinen Entwicklungsprozess, wo ich gar nicht mal drüber nachdenken soll, was soll ich das nennen? Und ich kann einfach loslegen, meine Utility-Klassen nutzen, stylen, wie ich möchte und kann auch löschen, bearbeiten. Dann habe ich kein Problem mit anderen Stellen in meiner UI, ob sich da was ändern soll oder nicht.
Ist natürlich immer wieder die Frage, wie benenne ich denn jetzt die Sache, die ich hier gerade mache? Ja. Was ist das denn überhaupt? Also alles, was einem das Benennen abnimmt, ist auf jeden Fall von Vorteil. Da bin ich auch ein großer Fan von. Manchmal findet man einfach nicht einen guten Namen. Manchmal gibt es auch Dinge, die kann man einfach nicht benennen. Ja? Also von daher eine coole Sache. Ich bin mit Tailwind CSS noch nicht so in Büro gekommen, aber das werde ich wahrscheinlich in näherer Zukunft ändern, jetzt nach unserem Gespräch hier heute. Und jetzt die Frage, haben wir noch irgendwelche Fragen, Stefan? Oder?
Eine kleine Ergänzung, ich arbeite auch schon eine Weile mit Tailwind und ich bin tatsächlich zu Tailwind gekommen wegen der Farbpalette. Gar nicht wegen den Utility-Klassen, mir hat einfach die Farbpalette gefallen. Schaut euch das einfach mal an, es sind so gut durchdachte Farben, die in der Kombination funktionieren. Anfangs habe ich mir immer die Farbwerte rauskopiert, bis ich irgendwann gesagt habe, jetzt verwende ich das Framework auch mal. Ja, so als kleine Story am Rand. Aber das so als letzte Anmerkung von mir. Vielen Dank, Mishtat, für deine Einblicke und Erfahrungen zu Tailwind CSS, die du hier mit uns geteilt hast. Aber zum Abschluss wollen wir noch etwas mehr über dich erfahren. Was war denn deine erste Programmiersprache? Beziehungsweise, was war dein erstes Programm, was du selbst entwickelt hast?
Sehr gute Frage. Meine erste Sprache war tatsächlich PHP und war zwar keine reine PHP, weil ich habe PHP durch WordPress kennengelernt. Damals war das in der Türkei diese Web 2.0-Welle, wo viele Blogs hatten und die erste Option war eigentlich WordPress, weil das war relativ einfach zu installieren und sehr flexibel mit Bearbeiten. Und ich habe da PHP kennengelernt und mein erster Programm, also war eigentlich kein Programm, glaube ich. Das war eher mein erstes UI. Ich habe ein WordPress-Theme entwickelt damals. Und danach kam quasi JavaScript. Und kurz davor war jQuery. Und jQuery und WordPress waren so Hand in Hand damals. Heutzutage immer noch übrigens. Wird von sehr vielen Webseiten genutzt. Und ich wusste auch damals nicht, was JavaScript überhaupt war und was das gemacht hat in deinem Browser und in deiner UI. Habe alle interaktiver Sachen mit jQuery damals gemacht. Und gemacht heißt auch Copy-Paste. Also ich habe es auch nicht verstanden, warum überhaupt hier keine Seitenaktualisierungen gibt und wie funktioniert das, habe ich gar nicht verstanden. Aber ich fand das einfach cool, ein Akkordeon zu erstellen, eine Tab-Komponent zu erstellen und drauf zu klicken und sehen, dass die Seite halt einfach so interaktiv ist. Und Stück für Stück habe ich dann JavaScript nachgeholt und dann habe ich dann verstanden, okay, ist eine richtig coole Framework gewesen, jQuery.
Okay, ich muss dazu sagen, es ist interessant, dass du vom Framework zur Programmiersprache gekommen bist. Das ist vom komplizierten System zum eher einfachen System. Das ist interessant. Ich glaube, du wolltest zuerst eine Webseite machen einfach und schauen, was man damit so alles machen kann. Und du sagtest Copy-Paste, das ist vollkommen normal, dass man mit Copy-Paste das Programmieren lernt, ja.
Natürlich.
Genau. Ja, Mystad, dann nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören.
Von meiner Seite auch vielen Dank fürs Zuhören an die lieben Zuhörer. Wir bedanken uns herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt in der ersten Episode von CodeMinds und wir hoffen, dass wir euch wiederhören.
Bis zum nächsten Mal.
Vielen lieben Dank für die Einladung.